Bild weiter, das ich hatte während dem Lobpreis. Es wurde jetzt von verschiedenen Seiten schon bestätigt. Das war sehr ähnlich. Und zwar sah ich mich vor Jesus knien oder zu seinen Füßen. Er war viel, viel größer natürlich wie ich. Das ist ganz normal. Und dann habe ich gesehen, wie er sich runtergebeugt hat und mir die Hand entgegengestreckt hat und praktisch stehe auf. Und ich konnte dann irgendwo so an seiner Brust mich anlehnen. Und es war unwahrscheinlich schön. Und dabei habe ich empfunden, wenn wir in ähnlicher Weise in die Zukunft gehen, ganz nahe bei Jesus, achten wir nicht auf den Feind, nicht auf die Umstände, nicht auf die Probleme, sondern es war mir, als würde er sagen, lernt euch total auf mich zu konzentrieren. Und es war auch gefühlsmäßig eine wunderbare Sache. Und Ähnliches hörten wir ja mit dem Bad und so weiter. Ne? Es waren mindestens 2, 3 Eindrücke in die ähnliche Richtung. Und dass wir dann Frieden haben. Und bitte nehmt das auch so mit. Ich mache mir nämlich immer wieder Gedanken, wie kommen wir gut in die Zukunft, ohne dass wir uns verausgaben, ohne dass wir verzweifeln oder ohne dass wir selber rackern, sondern wie geht das so ganz mit Jesus? Und es geht sicher in die Richtung, die wir vorher hörten, nämlich, ja, dass wenn wir zu Jesus kommen und uns Gott nahen, dann können wir dem Feind widerstehen, dann flieht der Feind von uns. Und ich habe auch gelernt, dass wenn wir in den Kampf hineinkommen, wobei es ist ja nicht so, dass wir, finde ich, als Gemeinde und Christen den Kampf suchen sollen. Und da fällt mir ein Erlebnis ein vor vielen Jahren. Wir hatten immer wieder mal Probleme mit Leuten, die sich selber ja verwirklicht haben in irgendeiner Form und die auch vieles besser wussten wie die Gemeindeleitung und so. Da war eigentlich ein lieber Bruder, der viele Jahre gut lief, aber dann merkte ich, da war ein Geist, der sich überhoben hat. Und er ist sehr gefährlich, auch jetzt wieder mit den neuen Offenbarungen, die wir überall hören. Es ist der Geist der Überhebung, ich weiß es besser. Ich bin der, der alles weiß. Und als ich da einen Gebetsspaziergang bei uns oben auf dem Berg, da war der auch schon, gemacht haben, da ist mir etwas begegnet. Ich habe das nicht visuell gesehen, aber im Geist. Eine dämonische Macht, die war ungefähr 3 bis 4 Meter groß. Und die war gerüstet und die wollte gegen mich kämpfen. Und ich merkte, das ist der Geist, der versucht, auch über diesen Bruder reinzudringen in unsere Gemeinde. Und da war mir die Frage, was macht man jetzt? Was hättet ihr gemacht an meiner Stelle? Ich habe festgestellt, dass ich entscheiden kann, ob ich kämpfen will oder nicht. Und ich habe mich in dieser Situation entschieden, wozu soll ich kämpfen? Ich habe den einfach stehen lassen und bin an ihm vorbeigegangen. Das hat ihn so geärgert, dass er verschwunden ist. Man merke sich das. Und gegen später hat ihn wirklich Jesus selber besiegt. Auch, ich weiß nicht, ob der diese Macht noch über diesem Bruder ist, weiß ich nicht, ich habe keinen Kontakt mehr. Aber versteht ihr, bitte nehmt nicht jeden Kampf an und auf, sondern fragt mal Jesus, was ihr machen sollt. Und so bin ich auf den ersten Text gekommen, unter anderem, und zwar in Timotheus 2, 1 bis 5. Da spricht die Bibel davon, wenn wir kämpfen, müssen wir gewisse Regeln einhalten, nämlich gewisse Gottesordnungen. Habt ihr auch schon erlebt? Leute, die ganz starr gegen alle möglichen Dämonen und Dämonenfürsten gekämpft haben, dass die krank wurden, dass die Schicksalsschläge hatten. Ja, manche sind sogar gestorben. Und meine Auslegung ist, sie haben nicht nach göttlichen Regeln gekämpft. Und was wir in Zukunft lernen müssen, ist, nach diesen göttlichen Regeln zu kämpfen. Und dieser Timotheus, 2. Timotheus 2 ab Vers 1, da lesen wir auch wieder, wie wir dann stark sein sollen in Jesus Christus. Und du, mein Kind, sei stark in der Gnade, die uns in Jesus Christus gegeben ist. Und die Wahrheit, die vor vielen Zeugen von mir gehört hast, sollst du treuen und zuverlässigen Menschen anvertrauen, die fähig sind, wieder andere zu lehren. Und sei ein guter Soldat von Jesus Christus bereit, die dazugehörigen Leiden auf dich zu nehmen. Kein Soldat, der in den Krieg zieht, lässt sich in Alltagsgeschäfte verwickeln, denn er will dem gefallen, der ihn angeworben hat. Auch wenn jemand an einem sportlichen Wettkampf teilnimmt, kann er nur dann den Siegeskranz gewinnen, wenn er sich an die Regeln des Kampfes hält. Und ich habe festgestellt, dass diese Verse, ihr merkt, es ist eine modernere Übersetzung, aber ist gut, diese haben es in sich. Das, was ich vielleicht erlebte im Lobpreis, ist genau das, womit diese Verse anfangen, nämlich: Ich komme zu Jesus und ich werde stark im Glauben durch die Gnade, die Jesus mir gegeben hat. Also seine Kraft ist nach wie vor in den Schwachen mächtig. Amen. Nach wie vor. Also nicht in eigener Kraft, ja, nicht in eigener Kraft kämpfen, sondern halte dich an Jesus und rechne mit dem Sieg von Golgatha, mit dieser Gnade, die uns gegeben ist. Aber das Zweite ist genauso wichtig, weil es auch falsche Gnadenlehren gibt. Nämlich, und die Wahrheit. Wenn ihr mit Menschen zusammenkommen, die neue Offenbarungen haben fürs Wort Gottes, die nicht der Wahrheit des Wortes Gottes entsprechen, dann höre nicht auf sie, sondern das, was wir gehört haben, der richtige Schriftgelehrte, der nimmt von guten Alten und vom guten Neuen, aber nicht nur von den neuen Offenbarungen. Sie sind brandgefährlich in meinen Augen, sondern ich nehme die ganze Wahrheit des Wortes Gottes. Gnade und Wahrheit gehören zusammen, sonst klappt's nicht, okay? Und in diesem Gnade und Wahrheit werden wir stark in Jesus Christus. Und wenn du gut durch die Zukunft durchgekommen willst, dann halte Ausschau nach treuen, vertrauenswürdigen Menschen, die zuverlässig sind. Nicht die, die vielleicht hochbegabt sind oder große Eindrücke haben. Nein, schaue aus nach denen, die über Jahre treu waren, zu Jesus gestanden haben, die sich bewährt haben in Freud und Leid, die durchgegangen sind, wo du merkst, dass der Charakter sich verändert hat, Jesus ähnlicher wurde, denen vertrau dich an. Such dir in Zukunft gute Leute. Denn wenn wir mit falschen Leuten in Kontakt kommen, können wir verführt werden, verblendet werden oder in die Irre geführt werden. Und oft ist es doch so, ja, das Evangelium soll möglichst gut, schön serviert werden, leicht serviert werden. Hier heißt es aber, sei ein guter Soldat von Jesus. Und was ist die Bedingung, dass wir ein guter Soldat von Jesus werden? Dass wir bereit sind, für Jesus zu leiden. Wenn jemand angeworben wird, irgendeiner Armee, ja, dann wird er in den Kampf geschickt und da kann er was abkriegen, ne? Leiden, Verwundung. Im schlimmsten Fall kann er sogar sterben. Das Gute ist nur, dass unser Herr Jesus ist, der jede Verwundung, die wir abkriegen im Kampf, und die werden wir abkriegen, unter seiner Kontrolle ist. Und wir sterben nicht vor der Zeit. Ich weiß noch, als wir letztes Mal das ABN hier hatten, das war Ende September 17, 27 Tage später, war ich ja fast eine halbe Stunde ohne Herztätigkeit, ohne eigene. Und Gott hat mich durchgebracht, weil er, der Herr des Soldatenwilli ist. Okay, deswegen stehe ich so vor euch. Er ist der Herr. Und vielen Dank natürlich. Man kann sagen, alle Welt hat für mich gebetet. Vielen Dank. Das war schon so, muss man schon sagen. Also, und viele haben wunderbar zu uns gestanden. Und wenn ich ein Soldat von Jesus bin, dann bin ich wirklich auch bereit, um Jesu Willen zu leiden. Aber ich setze meine Prioritäten im Alltag neu. Das steht hier auch, gell? Es kann nicht sein, dass die Alltagssorgen, die ja jetzt durch Corona noch stärker auf uns einprasseln, dass uns die bestimmen dürfen. Das darf nicht sein. Denn das hält uns vom eigentlichen Auftrag, nämlich Land für Jesus einzunehmen. Das ist ein Soldat, ne? Fürs Reich Gottes. Das hält uns davon ab. Und von daher ist es wichtig, einen neuen Umgang mit unseren Alltagssorgen zu finden. Wobei, bei mir ist es auch so, du denkst, es läuft alles gut, dann geht was kaputt zu Hause. Oder eine neue Herausforderung oder das Auto oder was auch immer. Also der Alltag will uns immer in Beschlag nehmen, kennt ihr, ne? Und wenn es der Alltag nicht ist, dann ist die Politik, dann ist die Wirtschaft, dann sind es die Finanzen, dann sind es die Freunde. Alles will uns in Beschlag nehmen. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn ich an der Seite von Jesus vorangehe, und deswegen war das Eingangsbild, was ich erlebte, sehr wichtig. Ich kämpfe nicht losgelöst von Jesus, sondern ganz nahe bei ihm. Okay? Ganz nahe bei ihm. Denn dann flieht der Feind, wenn ich in eigener Kraft komme, auf keinen Fall. Und so ist es so wichtig, dass wir die Prioritäten richtig setzen. Für mich heißt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so fällt dir das Übrige zu. Das ist unser Motto schon, seit wir zum Glauben gekommen sind, seit 71. Immer unser Motto, trachte zuerst. Und bitte tut's auch, dann wird der Herr euch versorgen. Da geht's dann nicht darum, dass wir Vorräte ansammeln für die schlechten Zeiten, die kommen, oder andere Dinge. Echt, das wäre mir wirklich zu dumm. Ich weiß, Ende der 70er Jahre hatten wir alle gesagt, der Russe kommt und war wohl auch gefährlich. Aber wir haben dann damals einen Drucker noch uns besorgt von Hand Ormig. Und dann haben wir Papier eingekauft bis unter die Decke des Kellers. Wir kopieren mit dem Papier heute noch. Wirklich, ohne. Aber jetzt ist dann bald aufgebraucht. Aber das müsst ihr euch mal vorstellen, von Ende der 70er Jahre. Na, auf jeden Fall, das machen wir nie wieder. Aber so sind wir da damals die Probleme angegangen. Gell? Ja klar, wir haben gedacht, wir brauchen Material, wenn wir im Untergrund sind. Ne? Die Gasmaske liegt, glaube ich, auch noch irgendwo ganz oben verstaubt, ich weiß nicht. Aber das Ormgerät habe ich mal entsorgt vor 5 Jahren. Auf jeden Fall seht ihr, so, das ist das Falsche. Sondern wir sind nahe bei Jesus. Und wir gehen mit ihm voran. Und er bringt uns durch. Wie auch immer. Und wenn er uns hier unten nicht durchbringt, dann bringt er uns nach oben. Unter uns gesagt, da ist noch besser wie hier unten. Das gefällt uns vielleicht nicht so, aber der hat immer einen Weg, der Herr, für uns. Und von daher, also es ist ganz arg wichtig, bleibt nah bei Jesus und kämpfe nach göttlichen Regeln. Wir haben im Urlaub uns unterhalten mit dem Schwiegersohn. Da sage ich, ja, es ist eben offen wichtig, dass du dem Feind keine offenen Türen gibst und so weiter und so fort. Und möchte lernen, die Leute zu lehren, wie sie richtig kämpfen im Gebet. Da sagt er, das alles wird nichts nützen, wenn ihr Lebensstil und ihr Alltag sich nicht ändert, geheiligt und gereinigt wird. Und das stimmt doch, oder? Da kannst du noch so viel Gebetsmethoden haben. Der Feind wird reinkommen. Und darum achte auf dich selbst. Ne? Nicht so sehr auf die anderen. Achte auf dich selbst und deine Beziehung zu Jesus. Und darum eine altbekannte Stelle natürlich, die ihr auswendig kennt. Die Bibel sagt aber, ihr könnt nur deswegen mutig kämpfen, weil ihr wisst, und das haben wir heute auch schon gehört, dass der Feind besiegt ist. 2. Korinther 14, ja, da heißt es, einmal ist der Schuldbrief, der gegen uns stand, zerrissen, er ist ans Kreuz genagelt, da ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Das ist wichtig, dass wir darauf stehen. Und dann müssen wir auch wissen, dass der Feind öffentlich zur Schau gestellt wurde. Ein Triumphzug hat Jesus aus ihm gemacht. Und ich habe in letzter Zeit im Urtext viel nachgelesen, was das alles bedeutet. Das bedeutet, das Bild, das der Paulus da nimmt, war vom Römischen Reich, wo die besiegten Feinde durch Rom geführt wurden. Da gab es verschiedene Methoden, aber es waren immer schreckliche Methoden für den Feind, ne? Denn die Leute waren meistens, die Feinde, die waren splitternackt, waren entweder in Käfig und Wagen hinterm Triumphzug oder sie waren angebunden an den Triumphwagen, müsst ihr euch mal vorstellen. Und der Paulus sagt dieses Bild, so geht es Satan persönlich und seine Mächte seit dem Sieg von Golgatha. Das müsst ihr euch mal vor Augen haben. Wow. Mann, oh Mann. Wenn das, was in der unsichtbaren Welt schon geschehen ist, wenn wir durch die Gnade des Herrn es gelingen, hier runterzubringen, zu erfassen. Wow. Er hat den Feind völlig entwaffnet. Aber eben nicht nur völlig entwaffnet, sondern auch völlig entkleidet. Versteht ihr? Und so hat der brüllende Löwe eigentlich, wenn wir in Christus Jesus sind und bleiben, keine Macht. Aber leider ziehen wir durch falschen Glauben, durch falsche Theologie den Feind wieder an und wir geben ihm wieder eine Ausrüstung, wir geben ihm wieder Waffen in die Hand und er kann uns in alle Richtungen angreifen. Also bitte, als Soldat Christi muss ich wissen, das hat mein Feldherr, der vorangeht, schon alles getan. Es ist vollbracht in Jesus Christus, okay? Auf dieser Basis müssen wir stehen, auch wenn es hier unten noch nicht ganz so funktioniert, wie wir gerne hätten. Weil wir sind halt auch noch da. Das ist das Problem, ne? In der unsichtbaren Welt geht's gut. Aber wir sind halt auch noch da. Und unsere Schwächen. Aber wir müssen vom biblischen Standard ausgehen. Und deswegen kann der Paulus auch in Epheser 6 ab Vers 10 schreiben und schließlich: Lasst euch stark machen durch den Herrn, durch seine gewaltige Kraft. Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr den heimtückischen Anschlägen des Teufels standhalten könnt. Wir kämpfen ja nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische Mächte und Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Und greift darum zu den Waffen Gottes, damit ihr standhalten könnt, wenn der böse Tag kommt und dann, wenn ihr alles erledigt habt, noch steht. Über diese Verse hat man bestimmt schon viele Predigten gehört. Aber Gott führt mich hier mehr noch in die Tiefe. Einmal, die andere Übersetzungen sagen ja, sei stark in dem Herrn. Also unsere Kraft und Stärke kommt allein durch wen? Durch Jesus Christus, okay? Da passt das Bild auch wieder ganz nah bei ihm. Dann seid ihr stark. Und dass wir die gewaltige Autorität und Macht, die Jesus besitzt, dass wir die lernen, in Anspruch zu nehmen und dass sie unseren Alltag durchdringen dürfen, beeinflussen dürfen, dass wir nicht länger in eigener Kraft vorangehen. Ich bin überzeugt, wir kommen in eine Zeit hinein, wo vieles, was wir früher als Christen ja auch praktiziert haben, so nicht mehr geht, weil wir ganz auf Jesus angewiesen sind. Übrigens, das waren wir schon immer. Aber jetzt kommen die Zeiten, wo wir merken, es geht gar nichts mehr außer ihm. Wenn wir das kapiert haben, sind wir weit. Alles, was er tut, das tut von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen. Also ist so wichtig, dass wir ganz eng bei Jesus sind. Denn diese Anschläge kommen. Und es sind, wir sollen da die Waffenrüstung Gottes anziehen, denn die Anschläge sind wie die gemeine Terroranschläge, die gemacht werden. Und ich habe im Alten Testament gefunden, dass es dort heißt, vielleicht kommen wir zu dieser Bibelstelle, ich weiß nicht, je nachdem, dass der Feind hereinbricht wie eine Flut. Okay, wenn eine Flut, wenn ein Staudamm bricht und du hast jedes Problem, in den Strom zu gehen, was wirst du machen? Ich hatte früher mal einen Traum. Und da war ich auf einer Berghütte. Und da habe ich etwas gesehen, es war so wie in Südtirol wäre. Und da waren die wunderbaren Berge. Und ich war so kurz vor der Berghütte noch gestanden, vielleicht noch 3 Meter zur Berghütte, Schutzhütte. Und da dachte ich im Traum, da braut sich was zusammen, wie eine dunkle Mauer. Und ich dachte noch, jetzt wird es aber Zeit, dass du dich auf den Weg machst in die Schutzhütte. Im Traum. Und ehe ich das konnte, war dieser Orkan schon da. Und er war so stark, dass er mir die Füße wegriss. Ich habe gerade noch eine Wurzel von einem Baum irgendwie zu fassen bekommen. Sonst hätte mich's weggeweht. Und ich konnte dann doch noch irgendwie in die Schutzhütte hereinkommen. War ein interessanter Traum. Und so plötzlich sind die Angriffe des Feindes. Du denkst, ah ja, so gefährlich wird's nicht. Wumm. Und habt ihr die Schutzhütte? Steht ihr bei der Schutzhütte? Wisst, wer die Schutzhütte ist? Jesus Christus selber. Gell? Und der Allmächtige ist unser Schutz. Und das schützt uns. Oder wenn so eine Wasserflut hereinbricht, wir haben viele Prophetien schon gehört, auch zum Beispiel von Martin Baron, dass wenn der Geist Gottes kommt, da kommt er wie eine gewaltige Flut. Übrigens, diese Bibelstelle aus Jesaja 19 lässt sich auch so rum übersetzen. Wenn auch die Kraft oder diese Flut des Heiligen Geistes kommt, wirst du nur stehen, wenn du im Geist stehst. Wenn du auf menschlichen Beinen stehst, haut es sich weg. Und darum ist es so wichtig, dass wir jetzt lernen, einen sicheren Stand zu haben in Jesus Christus. Dir heißt es, damit ihr standhalten können. Ja, wie soll ich denn standhalten können, wenn diese Dämonenfürsten, nenne ich sie immer wieder, wenn die dich angreifen. Also es sind jetzt nicht die niederen Dämonen wie Schlangen und Skorpione, auf die dürfen wir treten, sondern wenn das jetzt die sind, die ganze Gebiete oder Städte kontrollieren wollen oder ein ganzes Land, wenn die dich angreifen. Also, tja, immer wieder haben wir das komische Vergnügen. Auf jeden Fall, was heißt es? Heißt es hier, kämpfe gegen sie? Heißt es der Text? Nimm das Schwert des Geistes. Gar nicht. Sondern hier heißt es, wenn die dich angreifen, dann musst du die Waffenrüstung Gottes anhaben, die nachher kommt, auf die ich aber jetzt nicht eingehen will, damit du standhalten kannst. Und wenn diese Welle des Feindes kommt, dass du stehen bleibst, widerstehen kannst, standhalten kannst, stehst. Und wenn die Welle über dich weggeht, heißt es hier, damit du gewonnen hast. Aha, der geistliche Kampf ist dann erfolgreich, wenn der Feind mich nicht umhauen kann, wenn ich stehe. Wenn ich stehe auf dem Felsen Jesus Christus. Und von daher ist es eben nicht in erster Linie unser Auftrag, den Feind anzugreifen. Versteht ihr? Sondern hier heißt, stehen ist unser Auftrag, dass wir nicht fallen, dass wir nicht weggeschwemmt werden, wenn der Angriff kommt, sondern klammer dich an den Felsen, der Jesus Christus heißt. Und wenn wir ganz nahe bei Jesus sind, keine Flut des Feindes, hau dich um, hau dich weg. Wenn du weit weg von Jesus bist, siehst du alt aus, wie wir sagen. Genau. Darum ist es wichtig. Es geht um Standhalten. Und hier wird uns eigentlich nicht gesagt, wie wir diese Mächte da oben besiegen können, sondern es geht um Standhalten, es geht um Starksein in dem Herrn. Und wie ich hier auch schon sagte, vor längerer Zeit, es ist ganz wichtig, dass wir Jesus ins Boot nehmen, dass wir sagen, ja, du bist auch zuständig für diese Mächte. Du hast sie schon besiegt. Und jetzt bete ich, dass dieser Sieg sichtbar wird in meinem Leben. Ich lerne, Jesus für mich kämpfen zu lassen. Das ganze Alte Testament ist voll damit. Ja, ihr werdet sehen, wie der Herr für euch streitet. Seid nur, seid still, der Herr wird für euch streiten. Also es ist eine Frage des Glaubens und des Stehen in Jesus Christus. Und bei jeder Herausforderung werden wir da geprüft werden. Im Psalm 110 ist außer einem Psalm, der von vielen Gebetskämpfern immer wieder zitiert wird, da heißt es für mich oder für mich ist es ganz ermutigend, was hier steht. Da heißt es, ich lese nur die ersten drei Verse, so spricht Jahwe zu meinem Herrn. Setze dich zu meiner Rechten hin, bis ich deine Feinde zum Schemel für dich mache, auf den du deine Füße stellst. Dich hat Jahwe zum König gemacht. Von Zion aus herrsche über den Feind. Dein Volk kommt willig, wenn deine Macht erscheint. Geschmückt wie der Tau in heiliger Pracht. Kommt deine junge Mannschaft zu dir. Wow. Also, Jesus. Wo befindet sich Jesus in der Regel, wenn er nicht gerade jemand im Traum erscheint, vielleicht ein Muslim oder so oder dir, wie auch immer? Wo befindet er sich? Er sitzt. Der kämpft ja gar nicht. Ja, warum? Warum kämpft eigentlich Jesus nicht? Weil er den Sieg schon hat. Nach dem Kampf kannst du dich hinsetzen, oder? Klar, er ist ja gewonnen. Wozu soll ich weiterkämpfen? Und der Vater selber sagt, Jesus, nimm Platz neben mir und guck mal zu, wie ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Wow, ich habe mir gedacht, es wäre gar nicht schlecht, hier ganz nahe bei Jesus zu sitzen. Ist es nicht was anderes? Wir müssen wirklich lernen, auf diesem vollbrachten Sieg zu stehen, zu sitzen. Ja, und wenn jetzt der Antichrist kommt, und ihr wisst ja gerade, der bereitet sich schon überall vor, und da gibt es alle möglichen Theorien, manche sind total daneben, manche sind gar nicht so schlecht, aber was auch immer, müssen wir jetzt durchdrehen. Die Bibel sagt ganz deutlich, wenn die Zeit vom Antichrist, vom Sohn des Satans abgelaufen ist, was wird Jesus tun? Mit dem Hauch seines Mundes ihn töten. Das macht Jesus. Echt ich nicht. Er. Er. Auch wir nicht. Er. Warum sage ich euch das? Damit uns bewusst wird, an wessen Seite wir kämpfen. An dem Sieger von Golgatha. Und wenn wir ihn groß machen, wird der Feind klein. Das ist unsere Zukunft. Das, was kommen muss, die ganzen Wehen und die Erschütterungen, und die nehmen zu, das wissen wir alles. Aber darauf konzentriere ich mich nicht. Ich konzentriere mich auf den, der zu Rechten des allmächtigen Gottes sitzt und wartet, bis der Vater, der Allmächtige, seine Feinde zum Schemel seiner Füße macht. Wow. Und im Epheser könnt ihr das auch nachlesen. Da heißt es, Jesus ist das Haupt über alle Mächte und Gewalten und Herrschaften und alles, was genannt mag werden in dieser oder in der zukünftigen Welt. Und er hat alles unter seine Füße getan. Und da wir der Leib Jesu sind, brauche ich nicht meine Füße auf den Feind stellen, sondern ich sitze da und warte, bis der Vater das macht. Wie wäre das? Neue Gedanken, ich weiß. Wir sind noch nicht fertig, diese zu begreifen. Aber genau darum geht's. Versteht ihr? Wir müssen mehr mit der Allmacht Gottes rechnen. Wir müssen mehr mit Jesus rechnen. Wenn er sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Und dann sagt der allmächtige Gott Jahwe zu Jesus, dem König. Hey, Jesus, herrsche über deine Feinde aus Zion. Und Zion, das wissen wir, ist die erlöste Gemeinde aus Juden und Heiden. Das ist Zion. Aus Zion heraus herrscht Jesus. Also nicht ich benutze Jesus, sondern wenn Jesus seine Herrschaft hier manifestiert, dann benutzt er uns dazu. Er regiert aus Zion. Deswegen ist es schon wichtig, dass wir das Wort Gottes proklamieren, dass wir lernen, Regentschaft des Reiches Gottes in Anspruch zu nehmen in unserem Land, in unserer Stadt oder wo wir sind im Alltag. Und eigentlich steht hier im Urtext, wir sollen für Jesus das Land einnehmen. Durch uns nimmt er ein, nimm ein das gute Land, das Gott dir gibt. Gell? Es fehlt mir ein. Ja, das wird Jesus durch uns tun. Aber ihr merkt, in diesem Text ist nicht in erster Linie Eigeninitiative gefragt, sondern wir sind in der Hand Jesu. Jesus macht das. Jesus sagt dir, wie du beten kannst, was du machen sollst, was nicht. Immer Jesus. Und bei jedem Sieg, wer kriegt die Ehre? Jesus. Darum geht's. Und wenn wir das ganz neu lernen, dann wird's gut. Und was mir da gefällt, hier heißt es also, sein Volk, die, die mit Jesus gehen, die sind nicht widerwillig, sondern willig. Die machen das sogar gerne. Hoi. Die sind sogar gerne mit Jesus unterwegs. Ach, jetzt muss ich das auch noch tun. Habt ihr schon Christen stöhnen hören? Ich schon. Vielleicht haben wir uns selber zugehört. Ne? Und jetzt das auch noch. Ne? Nein, willig. Ein williges Herz gefällt Gott. Sag, Herr, hier hast du mich. Ich stehe dir zur Verfügung. Und ich sage aber im Zusatz, aber ich mache nichts von mir aus selber. Sondern ich will deinen Willen erkennen und das, was du herrsche aus Zion. Bitte setze deinen Plan um. Und Gott wird in Zukunft die Menschen zusammenführen im Land, egal in welchen Kirchen und Gemeinden sie sind, die willig Jesus nachfolgen. Amen. Das wird wichtig sein. Er wird nicht nach Konfessionen oder Gemeinden suchen, sondern Leute, die mit dem ganzen Herzen bereit sind, ihr Leben Jesus hinzugeben, eventuell auch und sicher auch für ihn zu kämpfen. Und aus diesem Gedanken wurde ich hineingenommen in Offenbarung 12. Also ihr seht, wir sind ziemlich unterwegs in der Bibel heute Morgen. In Offenbarung 12 ab Vers 7, da wird meines Erachtens nach sehr stark unsere heutige Situation beschrieben. Was hier gerade abläuft. Und ich lese mal als erstes von 7 bis 12 und später dann von 13 bis 17. Da brach im Himmel ein Krieg aus. Der Engelfürst Michael kämpfte mit seinen Engeln gegen den Drachen und der Drachen und seine Engel wehrten sich. Aber sie konnten nicht standhalten. Seht ihr den Unterschied zwischen uns? Sie konnten nicht standhalten. Von da an war für ihn und seine Engel kein Platz mehr im Himmel, in den himmlischen Regionen. Der große Drache, die uralte Schlange, die auch Teufel oder Satan genannt wird und der die ganze Menschheit verführt hatte, wurde mit all seinen Engeln auf die Erde gestürzt. Da hörte ich eine laute Stimme im Himmel rufen, jetzt ist es geschehen, die Rettung ist da. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt und die Herrschaft gehört ihm. Von jetzt an regiert Christus, sein gesalbter König. Und er, der unsere Geschwister Tag und Nacht bei Gott verklagt hat, also dieser Verkläger der Brüder, ist aus dem Himmel hinausgeworfen worden. Und sie, das sind wir jetzt mit gemeint, haben ihn besiegt durch das Blut des Lammes oder weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat und weil sie ohne Rücksicht auf ihr Leben sich zur Botschaft des Lammes bekannten und bereit waren, dafür zu sterben. Darum freut euch, ihr Himmel, oder warum freut dich, Himmel, jubelt ihr, die darin wohnt. Doch wehe dir, Erde, und wehe dir, Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und rast vor Wut, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Auch diesen Text werde ich natürlich nicht vollkommen auslegen, das ist klar, das ist eine Sache für sich. Ich will nur etwas darüber gehen. Meines Erachtens nach befinden wir uns genau mitten in diesem Kampf in der unsichtbaren Welt. Wie weit sie sind, weiß ich nicht. Aber darum geht's. Merkt ihr, die Finsternis wird runtergedrückt, weil die oben keinen Raum mehr haben, ne? Runtergedrückt und wir merken, oho, Finsternis bedeckt das Erdreich. Das ist klar, aber über uns scheint der Herr auf. Und in dieser Schlacht, die schon besiegt, Satan ist schon besiegt, die schon gewonnen ist, wie es heißt, es ist schon klar, wer gewinnt. Satan und seine Dämonen werden hier runtergeworfen. Die haben nur noch in unserer dreidimensionalen Welt und in der vierten Dimension Platz, aber darüber hinaus. Im Himmel haben sie keine Macht mehr. Auch nicht mehr vor dem Thron Gottes, wie einstens zu Hiobs Zeiten. Sondern die sind nur noch direkt über uns in der unsichtbaren Welt und hier unten. Und das ist natürlich, wenn wir sensibel sind, dann empfinden wir das. Und manchmal schlafen wir vielleicht schlecht, weil wir diesen Kampf da oben spüren. Hat vielleicht mit dir gar nichts zu tun. Aber du bist verbunden mit der himmlischen Welt und diesem Kampf. Und vielleicht kann sein, dass das ein oder das andere Gebet für dich bereit ist, dass du da mitbeten kannst und dies beeinflussen kannst. Und es gibt diese drei Dinge, wie wir wirklich Satan besiegen. Und das ist nach wie vor das Blut Jesu. Das zweite ist unser persönliches Zeugnis und das Wort, wie es geschrieben steht, dass wir das hochhalten. Ohne Kompromisse, ohne was. Und das Dritte, was uns gar nicht gefällt, dass wir bereit sind, für Jesus zu sterben. Meine Sicht ist die, dass nur die zur Braut Jesu gehören, die bereit sind, für Jesus zu sterben, so wie der Bräutigam für die Braut gestorben ist. Das ist meine Sicht, ihr könnt darüber anders denken, aber das ist meine Sicht darüber. Das wird der Herr von uns fordern. Ja, er wird uns helfen, dass wir hier dass wir da Ja sagen können. Und wichtig ist mal, dass wir erstmal unserem eigenen Ego sterben, unseren alten Menschen, und dass wir im Geist lernen zu leben, wie wir vorher gehört haben von den Kindern. Das ist ganz arg wichtig, dass wir das jetzt lernen. Und wenn wir dann zu dieser Schar der Überwinder gehören, die überwinden und dadurch am Sieg Jesu teilhaben, dann können wir jubeln. Denn unsere Heimat ist wo? Nicht in Weinstadt, sondern im Himmel. Ja? Also im Himmel. Weil dort, also wir schon im Himmel zu Hause sind, wir können jetzt schon jubeln über den Sieg Jesu. Aber das Wehe, und wir sind ja hier unten noch, wehe euch die Erde und das Meer. Gibt es verschiedene Aussagen und Auslegungen über Erde und Meer. Auf jeden Fall betrifft es die Natur und die Menschen und alles drum und dran, die gerade erschüttert werden, oder? Genau, die betrifft es. Wehe euch! Ja, die teuflischen Viren und was alles noch kommen wird, werden eben freigesetzt. Und deswegen ist es gut, wenn du schon im Himmel bist, wenn du auf der Erde lebst. Aha. Also unsere Sicherheit brauchen wir in der unsichtbaren Welt im Himmel, bei Jesus. Dort heißt es, von dort aus regieren wir mit Jesus. Und solange wir selber noch erdgebunden sind, so arg abhängig sind von hier unten, dann ist es schwierig. Und versteht ihr, was die Erschütterungen sollen? Die Erschütterungen sollen, dass wir alles loslassen, was doch keinen Wert hat. Okay? Und alles das festhalten, was Ewigkeitswert hat. Gell? Natürlich, weil es freut mich, wenn wir hier so einen wunderbaren Tag genießen können. Ich freue mich hier unten auf der Erde echt, ja. Aber nun weiß ich ja, es kann von heute auf morgen zu Ende sein. Also der hat eine große Wut, weil er weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat, der Feind. Und an wem lässt er seine Wut aus? An uns als erstes. Eben nicht an den Ungläubigen, sondern an uns will er seine Wut auslassen. Will er. Ah, und so heißt hier weiter, als der Drache nun sah, dass er auf die Erde geworfen war, begann er die Frau zu verfolgen, die den Sohn geboren hatte. Das wissen wir, nur eine Frau hat den Sohn geboren, das ist Israel. Deswegen ist auch Israel immer unter Dauerbedrängnis hier. Aber der Frau wurden Flügel gegeben und die beiden Flügel des großen Adlers, so konnte sie an den Ort in der Wüste fliehen, wo sie vor den Schlangen sicher war. Also Gott hat deine Hand über Israel gehalten, sonst wäre Israel längstens untergegangen. Das wissen wir. Da heißt es 3,5 Jahre lang, das ist eine gewisse Zeitspanne dann. Und dann spie die Schlange einen mächtigen Wasserstrom hinter der Frau her, sie fortzureißen. Aber die Erde, ihr seht, ist wieder dieser negative Strom, den ich von Jesaja zitierte vorher, aber die Erde öffnete sich und schluckte den Strom, den der Drache aus seinem Rachen stieß. Da geriet der Drache außer sich vor Wut und bekämpfte jetzt alle, die zu dieser Frau gehören. Gehörst du zu dieser Frau? Ja, natürlich. Wir sind unter dem Segen Abrahams durch Jesus Christus. Wir sind eingepropft in den edlen Ölbaum. Deswegen gehören wir zu dieser Frau. Das sind die Menschen, die nach den Geboten Gottes leben, das sind auch wir, und sich zur Botschaft von Jesus Christus bekennen. Also von Jesus bekennen, also sind wir. Aha. Also zwei Ziele hat er. Er will Israel vernichten und er will uns vernichten. Okay, das haben wir, glaube ich, jetzt verstanden. Und wie wir dem entfliehen können, sind die drei Dinge, nämlich das Blut Jesu, sie stellen aufs Wort und Zeugnis und bereit sein, sein Leben ganz Jesus zu übergeben. Das scheint mir zu genügen, weil es ist so viel Kraft in dem Blut, das haben wir früher gelesen. Und jetzt komme ich also doch noch zu diesem Jesaja, Jesaja 59, der, ihr seht, auch im Alten Testament werden Teile der Offenbarung bestätigt. Auch das Prinzip der großen Ernte wird im Alten Testament bestätigt. Das ist nicht nur im Neuen Testament. Das alle gehören zusammen. Derselbe Gott hat veranlasst, dass sein Wort uns im Alten und Neuen Testament gegeben wird. Und für mich gilt jeder Buchstabe im Alten und Neuen Testament, wie er geschrieben steht. Und jeder, der rumschraubt, schraubt an Gott selber rum. Meiner Meinung. Sondern wir lassen das Wort stehen, wie es geschrieben steht. Und wollen uns darauf stellen. Also Jesaja 59, wo bist du? Hier. Ab Vers 14. Und da wird, denke ich, unsere Zeit unwahrscheinlich gut beschrieben. Da denke ich, es kann nicht sein. Der Jesaja hat so circa 700 vor Christus gelebt, 700, 600 so rum. Na, und er prophezeit es für unsere Zeit. So wurde das Recht verdrängt. Erleben wir das gerade? So wurde das Recht verdrängt und die Gerechtigkeit zog sich zurück. Wenn wir nur sagen, Amen, so ist es selbst vor Gericht. Gell? Die Wahrheit kommt auf dem Marktplatz zu Fall. Aha. Also gibt es nicht mehr die Wahrheit bei uns. Die Redlichkeit oder Ehrlichkeit, könnte man auch sagen, ist nicht mehr gefragt. Stimmt es auch? Stimmt auch. So wird die Wahrheit bei uns vermisst, auch in Deutschland. Und wer das Böse meidet, wird ausgeraubt, ist der Dumme. Der, wo ehrlich leben will, ist hier der Dumme. Das alles hat Jahwe gesehen und es missfällt. ihm, dass es kein Recht mehr gibt, auch bei uns im Land. Er sieht, dass sich niemand regt und wundert sich, dass keiner dazwischen tritt. Die alten Übersetzungen sagen, dass niemand bereit ist, in den Riss zu treten. Das kennt ihr, den Begriff, gell? Also fürs Volk. Gott sucht Menschen, die jetzt für unser Volk und für die Nationen in den Riss tritt. Aber er merkt, ist keiner da. Da ergreift er mit eigener Hand oder er fordert auf, eine andere Übersetzung sagt, sein Arm. Wisst ihr, wer der Arm Gottes ist? Der Arm Gottes ist der Heilige Geist, seine Hand. Der Arm Gottes ist sein Geist. Da bringt er seinen Heiligen Geist praktisch, seinen Arm in Bewegung. Und zwar von eigener Wahrhaftigkeit unterstützt. Und dieser Geist der Wahrheit nimmt Menschengestalt an, denn hier heißt Vers 17, er zieht die Gerechtigkeit wie ein Panzer an und hat aufgesetzt den Helm des Heils. Mit Vergeltung kleidet er sich, er hat den Mantel der Entschlossenheit an, in dem zahlt er es nach jedem nach seinen Taten heim. Seinen Gegnern Zorn, seinen Feinden Vergeltung, auch den Meeresländern zahlt er den verdienten Lohn. Also hier wird jetzt nicht unser liebes Jesulein verherrlicht, sondern hier wird Jesus verherrlicht als der Mann der Gerechtigkeit. Der die Gerechtigkeit auf Erden aufrichtet, ist nur einer, das ist Jesus Christus, durch den Sieg von Golgatha. Und dann sagt er, ja, in Jesus Christus übt Gott, der Allmächtige, selber Vergeltung an allen Völkern, an allen Nationen, an allen seinen Feinden. Also das macht er. Und so können wir natürlich gegebenenfalls Jesus bitten, dass er hier Recht und Gerechtigkeit schafft und dass er selber sich kümmert um die Feinde, oder? Weil das ist ja sein Auftrag hier, so verstehe ich's. Und, ja, sein Zorn, den sehen wir nur ein kleines Stück weit. Die Zornesgerichte werden erst da sein, wenn die Brautgemeinde weg ist. Und hier heißt es aber offensichtlich, dass wenn Gott seinem Zorn Lauf lässt, dann fürchtet man im Westen den Namen Jahwes und im Osten seine Herrlichkeit. Ich habe gehört, dass nach dem Zweiten Weltkrieg die Kirchen voll waren. Komisch. Die waren voll. Weil hier ein Stück weit der Zorn Gottes freigesetzt wurde, in unserem Land, auch in anderen Ländern. Und es war immer Zeiten der Erweckung. Also, das könnten wir, wenn wir das jetzt auf heute übertragen, könnten wir sagen, wenn der Allmächtige eingreift, und das wird er auf seine Weise, ich weiß nicht, wie er das macht, aber dann bekommen die Leute wieder Gottesfurcht. Dann kommen sie wieder Respekt vor Gott, dem Allmächtigen. Und gleichzeitig sehen sie die Herrlichkeit Gottes. Das ist doch das, was wir immer wollen, oder? Dass die Herrlichkeit Gottes sichtbar wird durch uns und an uns. Und dass er das macht. Und hier sagt der Text, der Herr wird es tun. Amen. Egal, welche Theologie wir haben. Beides wird er tun. Er wird strafen, zurechtbringen und gleichzeitig retten. Gleichzeitig seine Herrlichkeit. Beides. Damit die Welt sich entscheiden kann, nochmal ganz neu, für Gott oder gegen ihn. Denn er kommt wie ein eingezwängter, reißender Strom, den sein Atem vorwärts treibt. Also hier gibt es also zwei Auslegungen vom Hebräischen, nämlich, dass nicht jetzt die Herrlichkeit Gottes kommt wie ein reißender Strom, sondern dass, wenn der Feind einbricht, eine andere Übersetzung, wenn der Feind einbricht wie ein reißender Strom, wird Gott ihn stoppen durch den Hauch seines Mundes. Ich habe also jetzt hin und her gewälzt und offensichtlich gibt es vom Hebräischen beide Auslegungen. Aber beide sind für mich gut. Denn zum Schluss siegt immer Jesus. Nämlich in der Kraft seines Heiligen Geistes. Da wird, wenn also der Bedränger, wenn an diesem Tag der Bedrängnis, wenn der auf uns einbricht, wer stoppt ihn? Sein Heiliger Geist im Hauch seines Mundes. Wow! Könnten wir das beten? Ha? Zukünftig, wenn so ein Tag kommt, ein schlechter Tag? Ha? Heiliger Geist, komm, hauch mal. Hauch mal gegen den Bedränger. Wenn, was, kennt ihr das auch, Land unter? Ha? Also wir kennen das manchmal, Land unter. Gell? Gerade da, wenn wir also unter Wasser daherkommen, dann könnten wir wirklich sagen, Heiliger Geist, wirke du. Streite du für mich, Herr. Und auf der anderen Seite, wenn Gott kommt wie ein Strom, wer kann ihm widerstehen? Der Feind nicht. Hm? Also beides. Ja, okay. Ich werde da noch ein bisschen nachbohren, aber lassen wir es mal so. Auch wenn wir nicht alles, wenn die zwei Möglichkeiten der Übersetzung möglich sind, dann lassen wir sie einfach stehen. Wichtig ist das Ergebnis, nämlich dass Gottesfurcht und dass Herrlichkeit freigesetzt werden durch den Allmächtigen und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das freut mich. Ja, hier habe ich es aufgeschrieben, die andere Übersetzung. Der Hauch des Herrn schlägt den Feind in die Flucht. Gut, ha? Wow, nicht ein eigener Hauch. Ja, manche, die meinen, sie müssen da besonders anhauchen. Also, sondern es ist wirklich der Hauch des Herrn. Ja? Es ist der Hauch des Herrn, der ihn stoppt. Und dann kriegt der Herr auch die Ehre. Und abrunden möchte ich, damit ihr noch ein bisschen eine Gebetsvorlage habt, was ihr weiter beten könnt, mit einem bekannten Psalm, Psalm 24, ab Vers 7. Tut euch auf, ihr Tore, öffnet euch weit, dürfen wir beten. Na, hier wird es übersetzt, schaut auf, ihr Tore, und öffnet euch weit. Schwingt euch auf, ihr ewigen Pforten. Der König zieht ein, mit Ehre geschmückt. Das können wir sagen, Herr, die Tore auch in Deutschland, die das Reich Gottes verschließen wollen, hier. Öffnet euch, dass der König der Ehre einzieht in unser Land, in unsere Stadt, dass er einzieht. Auf, ihr Tore, auch die ihr verschlossen seid vom Feind, öffnet euch im Namen des Herrn. Unser König ist stärker. Jesus zieht ein mit seiner Macht. Der König zieht ein, mit Ehre geschmückt. Wer ist dieser König so herrlich geehrt? Es ist Jahwe, mächtig und stark. Jahwe. Der Sieger zum Kampf, das ist der, der wirklich den Feind zum Schemel von Jesus macht. Genau, der Allmächtige selber tritt auf den Plan. Und bitte verlasst euch in Zukunft auf ihn. Er ist mächtig und stark. Tut euch weit auf oder schaut auf, ihr Tore, und öffnet euch weit. Schwingt auf, ihr ewigen Pforte. Der König zieht ein, mit Ehre geschmückt. Wer ist dieser König so herrlich geehrt? Es ist der Jahwe, von Heeren umringt. Er ist der König der Ehren. Er ist der König herrlich geehrt. Wow. Vielleicht müssten wir mutiger sein und sagen, Herr, komm, Jahwe Zebaoth, Herr der Herrscharen, komm, 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 von allen vier Richtungen in unser Land, in unsere Stadt, komm, komm, kommt, ihr Heerscharen des Allmächtigen. Tore öffnet euch, Wille Gottes geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, so in meinem Leben. Amen. Wollen wir aufstehen und beten? O ja, Herr, dein Volk gibt sich dir hin und dein Geist führt in alle Wahrheit. Er schließt uns auf das Wort der Propheten der Psalmen bis zur Offenbarung und führt uns den rechten Weg. Danke, Herr, dass auch Dinge, die wir nicht verstehen, ihre Gültigkeit haben, weil du der Herr bist und weil du das sagst. Wir sind nur Menschen. Aber Herr, wir wollen deinen Sieg in unserem Leben sehen, den Sieg von Golgatha. Wir wollen das sehen in unserem Leben, in unserem Land. Wir wollen sehen, dass selbst die Finsternismächte und diese Dämonenfürsten, die versuchen, unser Land kaputt zu machen, du hast sie schon besiegt am Kreuz von Golgatha. Und Jahwe Zebaut, du wirst dich auch heute um sie kümmern in unserem Land. Und wir werden die Auswirkungen sehen in unserem Land. Denn der Allmächtige regiert, der Allmächtige regiert, der Allmächtige regiert. Jesus, dir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und diese deine Macht breche an in unserem Leben, über unsere Stadt, über unserem Land, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth, stark im Streit. Er ist der König der Ehre. Und so wollen wir dich ehren, wollen das begreifen. Und Herr, dieses Wort soll 160, 30-fältig Frucht bringen in unserem Leben. Und der Feind darf es nicht aus unserem Herzen nehmen. Und das, was gut war, das wollen wir behalten und in der Praxis umsetzen, sodass wir siegreicher durch den Alltag gehen und voll Vertrauen auf dich schauen. Wir wissen, du bist das Alpha und das Omega, der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens und der Geschichte. Das bist du, Yeshua Mashiach. In dich, dir und durch dich wurde alles geschaffen, die sichtbare und unsichtbare Welt. Und du sitzt zur Rechten des Allmächtigen. Und du wirst auch wiederkommen. Und so preisen wir dich, dass wir an deiner Hand sehr gut durch die zukünftigen Zeiten gehen werden. Denn der Herr wird für uns streiten. Ja, wir können es uns leisten, stille zu sein. Und den Herrn zu suchen von ganzem Herzen. Du bist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Und du bist es auch, der alles vollenden wird, was verheißen ist. Amen.